Wie sind Sie auf Kurt Eisner gestoßen? Was war für Sie das Spannende, wo Sie auch sagen, ja, da will ich gerne ausführlicher, tiefergehender dazu arbeiten?
Also ich hatte meine Magisterarbeit 2010 zur Thule-Gesellschaft geschrieben, über die ich dann später auch promoviert habe. Und im Zuge dessen tauchte der Name Kurt Eisner schon auf und war als ja absolutes Gegenbild zu den Zielen der Thule-Gesellschaft eben, die ja eher im rechten Spektrum zu verordnen ist, rechtsvölkischen Spektrum von München. Und ungeachtet dieser Gegnerschaft wurde dann der Tod Eisner doch sehr bedauert, auch vom Vorsitzenden dieser Thule-Gesellschaft, Rudolf von Sippottendorf, der eben geschrieben hat, der Tod Eisner verschlimmert im Prinzip alles. Er war ja eigentlich politisch schon am Ende. Das heißt, das ist so ein erster Berührungspunkt Eisner gewesen. Und dann hatte ich eine Abschlussarbeit betreut, wo ich dann Studenten ein Thema zu Eisner gegeben habe. Da ging es dann eher um den Pazifismus bei Eisner. Und im Zuge dieser Arbeit bzw. der Entstehung dieser Arbeit waren wir dann nochmal im Bundesarchiv Berlin, wo ich mir dann nochmal den Nachlass Eisner angeschaut hatte, der jetzt im Bereich der Thule-Forschung zwar mal kurz überflogen wurde, aber da habe ich jetzt nicht viel mitgearbeitet. Und war dann doch erstaunt, also ich kannte die Biografie von Grau, aber es, unter anderem so Sachen wie das Arbeiterfeuilleton oder auch die eher künstlerischen Sachen, die Eisner gemacht hat, die waren mir bis dahin nicht geläufig. Und ich war dann eben aufgrund der Größe des Nachlasses doch sehr interessiert, das nochmal aufzuarbeiten. Jetzt noch nicht wissen, dass da mal noch eine Biografie rauskommen würde, weil am Anfang haben wir das ja als Editionsprojekt angefangen. Und ich muss sagen, ich finde jetzt immer noch tolle Sachen aus dem Bereich Eisner, auch Material, was man mit unterschiedlichen Perspektivierungen sich nochmal anschauen kann. Vielleicht so als Hinweis, wir arbeiten momentan auch noch an einer Edition von Schmäh- und Drohbriefen, die Eisner erhalten hat zwischen Ende 1918 bis zum Attentat dann. Und die sind auch hochspannend, weil sie natürlich zum einen die Konstruktion von Judeo-Bolschewismus im Zusammenhang mit der Revolution zeigen. Sie zeigen, dass Eisner durchaus in der Öffentlichkeit über die bayerischen Grenzen hinaus bekannt war, aber dass er eben auch Opfer von Drohungen jeglicher Couleur geworden ist. Also seine Position und seine Person damit verbunden waren nicht unstrittig im damaligen zeitlichen Rahmen, sage ich mal.
Also Kurt Eisner als eine kontroverse Figur seiner Zeit. Wenn wir angucken, was Kurt Eisner für ein Mensch gewesen ist und wie er gewirkt hat, ist es auch interessant zu fragen, wo er eigentlich hergekommen ist. Er ist ja 1867 in Berlin geboren. Was für einen familiären Hintergrund hatte er denn und wie hat er sich davon ausgehend, auch von seinem Aufwachsen herkommt, wie hat er sich denn politisiert?
Ja, politisiert ist interessant, weil Eisner ja doch relativ lange tätig ist, bevor er dann in die SPD eintritt, 1898. Da ist er ja dann auch schon 31, also relativ spät, würde man fast sagen. Eisner wächst in einer jüdischen Familie auf. Der Vater ist Fabrikant. Es gibt aber eine gewisse Krise, weil die Fabrik im Zuge von Eisners Aufwachsen immer weniger abwirft, sodass die Familie dann auch durchaus in finanzielle Schwierigkeiten gerät, was Eisner dann nach dem Abitur irgendwann auch die studentische Karriere verschließt, weil er natürlich sich das nicht leisten kann. Er wird dann auch immer wieder darauf hinweisen, dass er ja statt einer akademischen Karriere, die er dann in Marburg unter Leitung von Hermann Cohen angestrebt hatte, dass er dann journalistisch arbeiten musste. Er war dann auch 1892 schon verheiratet und hat dann auch die ersten Kinder schon zu versorgen gehabt. Von daher wurde sein Leben vor allem dadurch bestimmt, dass er Geld verdienen musste. Und das hat ihm, glaube ich, immer aufgestoßen. Also er war eher der Freigeist, der Künstler, der Innovative, der viele Ideen hatte, vieles aber auch nicht abschließen konnte, weil er einfach finanzielle Sorgen hatte. Und ich glaube, so dieses Erlebnis, dass ihm dann ein Studium bzw. auch die Promotion versagt geblieben sind, die prägen ihn schon und die sind dann auch für die Politisierung verantwortlich. Denn Eisner wird immer wieder den Punkt bringen, dass nur Bildung das Proletariat oder die Arbeiterschaft emanzipieren kann, nicht nur kulturell, sondern eben auch intellektuell. Und dass dadurch der soziale Aufstieg gelingen kann, also im Prinzip die Bekämpfung der Armut auf Basis von Bildung, was ja heute auch wieder diskutiert wird. Und die Politisierung hängt also schon damit zusammen und auch mit seiner journalistischen Tätigkeit, zunächst dann in Marburg. Und er wird ja dann auch für einen Artikel, der in Berlin erscheint, wegen Majestätsbeleidigung zur ersten Haftstrafe Ende der 1890er Jahre verurteilt. Und das politisiert ihn dann schon auch nochmal.
Sie haben Kurt Eisner jetzt schon als Journalisten vorgestellt, der auch mit seinen Artikeln angestoßen ist im damaligen Kaiserreich. Er ist ja dann, nachdem er eben unter anderem zum Beispiel für die Frankfurter Zeitung gearbeitet hatte und für die Hessische Landeszeitung, ist er ja dann Mitarbeiter geworden in der sozialdemokratischen Zeitung Vorwärts. Wie war er denn da positioniert? Das finde ich durchaus deswegen interessant, weil die Sozialdemokratie damals ja noch sehr heterogen gewesen ist, mehrere Teile der Arbeiterbewegung vereint hatte. Wie war denn Kurt Eisner als Mitarbeiter des Vorwärts innerhalb der Sozialdemokratie positioniert?
Das ist ganz interessant, weil ich glaube, dass man das gut mit seiner Position dann auch während der revolutionären und postrevolutionären Phase vergleichen kann. Er ist eigentlich ein gemäßigter Vertreter, also er gilt weithin als Vertreter des revolutionistischen Flügels im Streit um die Ausrichtung. Also soll die Revolution als Allheilmittel oder als Ziel der Sozialdemokratie ausgegeben werden oder soll die Veränderung der Gesellschaftsordnung auf Basis von Reformen erfolgen. Und Eisner mischt sich hier schon in den Streit ein, ist meines Erachtens aber eher eine der gemäßigten Figuren in dem Ganzen, versucht beide Flügel ein bisschen auf Linie zu bringen, will ich jetzt nicht sagen, aber darauf hinzuweisen, dass eine Zusammenarbeit da durchaus ergiebiger wäre und stößt dann auch bei beiden Seiten auf Widerstand. Also er ist so, am Ende würde ich jetzt mal ein bisschen flapsig sagen, steht er alleine da. Also er ist weder in der einen Gruppe noch in der anderen Gruppe verankert, weil er sich eben nicht klar positioniert. Das wird er dann auch in der Räterepublik nicht machen. Er wird also immer wieder versuchen, so diese Kräfte, die in diesem sozialdemokratischen, ich will jetzt nicht konvolut sagen, aber in dem Ideenkonglomerat vorhanden sind, zu vereinen. Also da auch ein bisschen eine ausgleichende Position wahrzunehmen. Und als dann die Parteileitung bzw. die Redaktion des Vorwärts zu stark in eine Richtung verändert werden soll, da kommt es ja dann auch zum Vorwärtsstreit, im Zuge dessen sich dann Eisner auch aus der Arbeit beim Vorwärts zurückzieht. Mehr oder weniger gezwungen. Er sagt dann in seinen Schriften, er kommt der endgültigen Entscheidung zuvor und nimmt seinen Hut.
1907 ist Kurt Eisner dann ja erst nach Nürnberg gegangen und später dann auch nach München. Das ist ja interessant, weil das dann die Orte sind, wo er eben dann auch später wirken wird in der Novemberrevolution. Wie haben ihn denn überhaupt die Wege nach Bayern verschlagen?
Er hatte ja zum einen dieses Engagement in Nürnberg dann bekommen bei der Fränkischen Tagespost, also einer mittelgrößeren sozialdemokratischen Tageszeitung, die ja auch gut auf Kurs bringt, das muss man sagen. Also er baut die dann auch kulturell etwas mehr aus, die wird durchaus ansprechend. Und er ist aber auch gleichzeitig immer wieder als Theaterkritiker für die Münchner Post tätig. Das heißt, er hat schon diese Verbindung nach München, die er dann auch, als er in Nürnberg sozusagen aus dieser Zeitung rausgedrängt wird. Man muss dazu sagen, Eisner hat auch eine sehr eigenwillige Interpretation, wie er mit den Druckmaterialien der Zeitung umgehen kann. Also die ersten Ausgaben des Arbeiterfeuilletons, die werden zum Beispiel auf der Presse von der Fränkischen Tagespost noch mitproduziert. Und er ist natürlich auch in der Kritik, weil er mit seiner späteren zweiten Frau schon zusammenlebt in wilder Ehe, die dann auch noch etliche Jahre jünger ist als er, Else Belli. Und von daher wird er natürlich da kritisiert. Er bereitet im Prinzip seinen Absprung in Nürnberg schon vor und hat dieses Arbeiterfeuilleton sozusagen als Plan, um Geld zu verdienen, um unabhängig zu sein, und hat aber gleichzeitig noch das Engagement bei der Münchner Post, wo er eben die Theaterkritiken schreibt, von denen auch etliche überliefert sind und die auch sehr interessant wären, mal von einem germanistischen Standpunkt aus zu untersuchen. Da bin ich zu wenig Theaterwissenschaftler, um das beurteilen zu können, wie er dann letzten Endes das Theater als solches sieht. Aber die sind ganz gut überliefert. Also er hat diese Münchner Verbindung schon relativ früh. Und in dem Moment, wo er dann aus Nürnberg weg will oder weg muss, entscheidet er sich dann letztendlich für München, wo er dann ja auch die Landtagsdebatten für die Münchner Post beobachtet.
Sie haben jetzt schon den Namen seiner Partnerin genannt, Else Belli, und Sie haben den Namen eines Projektes genannt, das er zusammen mit seiner Partnerin Else Belli gemacht hat, nämlich das Arbeiterfeuilleton. Das wäre auch nochmal interessant, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja so eine Art Korrespondenz gewesen, wo anderen Zeitungen Material zur Verfügung gestellt wird. Was stand denn genau für eine Idee hinter diesem Arbeiterfeuilleton?
Ja, die Idee war die, also Eisner wusste eines, und das kann man ihm auch so unterschreiben, er war ein etablierter Feuilletonist. Also er hatte ja Sonntagsplaudereien schon für den Vorwärts geschrieben, anonym, und hatte dann auch sich an verschiedenen feuilletonistischen Formaten versucht. Das hat er auch in Nürnberg sehr erfolgreich gemacht, und er war da relativ bekannt. Und die Idee war nun eben, dass man diese Ausgaben des Arbeiterfeuilletons breit an die sozialdemokratische Presse verschickt und die dann nach Wunsch und Budget Artikel ganz oder in Serie dann abdrucken können. Und davon wollte Eisner leben. Also er wäre dann praktisch fürs kleine Feuilleton nach Teile bezahlt worden, und für einen Artikel hätte er, glaube ich, so um die 5 bis 10 Mark verlangt. Ich glaube, 5 Mark stand drin, wenn ich mich richtig erinnere. Aber er hätte das praktisch, wie heute würde man sagen, er würde als Freelancer arbeiten, stellt praktisch seine Artikel vor, und wer sie haben will, der darf sie abdrucken gegen die Einmalzahlung einer Gebühr. Das Problem, was er damit hatte, ist, dass es gerade in der sozialdemokratischen Presse einen wilden Abdruck gab. Das heißt, oft erschienen die Artikel dann auch, wurden aber nicht bezahlt. Und wenn sie bestellt wurden, musste Eisner auch immer auf die Bezahlung warten, was dann auch die Beziehung zu Else Belli etwas in Mitleidenschaft gezogen hat, weil Eisner dann regelmäßig Geld bei seinem Schwiegervater leihen musste. Und der, sagen wir mal, von Haus aus nicht gerade den positivsten Eindruck von Eisner hatte, der natürlich durch solche Geldanfragen auch noch unterstrichen wurde.
Sie haben kürzlich in der Zeitschrift Arbeit, Bewegung, Geschichte einen Text über Kurt Eisner geschrieben, wo es genau um dieses Arbeiterfeuilleton auch ging, wo Sie da so einen Blick drauf geworfen haben, und Sie haben da so ein bisschen rekonstruiert, dass gerade in diesem Arbeiterfeuilleton auch so ein bisschen das Sozialismusverständnis von Kurt Eisner zutage kommt und besonders gut sichtbar wird. Sie bringen da das Stichwort vom Kultursozialismus und hatten das jetzt auch schon erwähnt, dass es für Kurt Eisner so eine sehr emphatische Vorstellung von Bildung gibt, also dass das Proletariat sozusagen eine Revolution machen kann oder sich emanzipieren kann, indem es sich Bildung aneignet. Vielleicht können Sie das nochmal konkretisieren. Was heißt denn Kultursozialismus bei Eisner? Wie kann man sich das vorstellen? Was steckt dahinter für ein Konzept?
Ja, zum einen zum Beispiel die Öffnung des Theaters hin zum Volkstheater. Also Theater muss günstig sein, es muss die Massen erreichen und muss dann auch aktivierend tätig werden. Das heißt, derjenige, der im Theater war, geht mit einem positiven Gefühl nach Hause und interessiert sich dadurch noch mehr für bestimmte Kunstrichtungen, wie Theater zum Beispiel. Aber auch in einem zweiten Schritt die Ausbildung der Arbeiterschaft. Das heißt, das wird dann auch versucht von ihm und später nach seiner Ermordung auch von Landauer noch im Zuge der Räterepublik umzusetzen, dass man Bildungseinrichtungen schafft, die auch der arbeitenden Bevölkerung erlauben, also Abendschulen und so weiter und so fort, Bildungsakademien für die Arbeiterschaft, die erlauben, dahin ausbildend tätig zu werden, also zum Beispiel Literaturstudien, Geschichte, Philosophie für die breite Masse. Eisner arbeitet auch bis zuletzt noch an der Idee, eine Reihe zu etablieren, in der Klassiker der Literatur, der Geschichtsschreibung und so weiter und so fort für relativ günstigen Preis erwerbbar gemacht werden sollten. Das Ganze hieß dann Bibliothek des Geistes, so nannte er das Projekt. Und ihm war wichtig, dass also Bildung die Arbeiterschaft durchdringt. Was er immer kritisiert hat, war, dass vor allem also universitäre Leitungen, Professuren und dergleichen eben nicht mit Leuten besetzt waren, die eine soziale Diversität ausgestrahlt hätten. Das heißt, man hatte gewisse Professorendynastien schon. Es bildete sich auch ein Klassenkampf akademischer Natur ab, den Eisner vielleicht selber auch so empfunden haben mag. Und Eisner hat immer kritisiert, dass es zum Beispiel keinen Marxisten gibt als Lehrstuhlinhaber, als Professor, meinetwegen jetzt für Geschichte. Das könnte man ja heute auch kritisieren, dass dem nicht so ist, zumindest in Deutschland. Und er hat eben versucht, das Ganze durch eine breite Schulung der Arbeiterschaft in verschiedenen Bereichen des kulturellen Lebens oder des kulturellen Erbes voranzubringen. Er selber als Germanist und Geschichtsinteressierter, also er hat ja auch Geschichte studiert bzw. Vorlesungen gehört, hat gerade in den Bereichen dann immer versucht, darauf hinzuweisen und hat dann eben auch Autoren besprochen im Arbeiterfeuilleton, hat bestimmte Werksbesprechungen vorgenommen, hat aber auch historische Überblicke gegeben, zum Beispiel über die napoleonische Zeit hat Eisner auch einige Artikel verfasst. Also ihm ging es im Prinzip darum, die Arbeiterinnen und Arbeiter auch mit lesenswertem, günstigem Material zu versorgen, das dann auf lange Perspektive zur besseren Situierung innerhalb der Gesellschaft führt. Also Sozialismus durch Bildung im Prinzip. Seine Idee war auch, dass man, wenn man die Leute gut genug ausbildet, am Ende von selbst der Groschen fällt, dass das einzige soziale System oder das einzig vertretbare politische System der Sozialismus ist. Das wird man dann auch in der Revolution sehen. Also für Eisner selber kommen die Wahlen zur Nationalversammlung zu früh. Also er hat immer die Hoffnung, dass die Menschen doch noch begreifen, dass der Sozialismus eigentlich wertig und die Demokratisierung noch weiter vorangetrieben werden kann. Er ist aber dann nicht radikal genug, die Wahlen zu verhindern. Ist aber ein bisschen halbherzig, was so die Positionierung angeht. Und wird letzten Endes wahrscheinlich auch deshalb zum Opfer.
Bevor die Revolution gekommen ist, ist der Erste Weltkrieg gekommen im Jahr 1914. Und dieser Weltkrieg hat ja alle politischen Koordinaten im Kaiserreich ziemlich durcheinander gewirbelt. Und der Weltkrieg hat in bürgerlichen Kreisen vor allen Dingen für eine enorme Kriegsbegeisterung am Anfang gesorgt. Jetzt finde ich es interessant zu sehen, dass vielleicht nicht unbedingt Kriegsbegeisterung, aber durchaus Kriegsbefürwortung es auch durchaus in sozialistischen Kreisen gab. Und wir können das bei Kurt Eisner vielleicht sehen, auch ähnlich wie Erich Mühsam, der am Anfang den Krieg durchaus befürwortet hat. Ähnlich wie bei Kurt Eisner. Wir kennen ihn trotzdem auch von der Überlieferung her als einen Kriegsgegner. Wie ist denn diese Wandlung geschehen? Wie hat er sich denn insgesamt zum Krieg verhalten?
Ja, prinzipiell ist es ja so, dass Eisner zu Beginn des Krieges, wie viele andere Sozialdemokraten auch und wie viele andere Menschen ohne Partei, ohne jetzt spezifisch auf die Parteizugehörigkeit eingehen zu wollen, die waren davon überzeugt, dass es sich um einen Defensivkrieg handelt gegen Russland. Das wurde so kommuniziert, das wurde auch so wahrgenommen. Eisner, der das Ganze sehr kritisch beobachtet natürlich im Laufe der Zeit, ändert später seine Perspektive, als ihm nach eingehenden Studien bewusst wird, dass dem nicht so ist. Und er beginnt dann, wie viele andere innerhalb der SPD auch, die sich dann 1917 letzten Endes abspalten als USPD, diesen Krieg zu kritisieren. Das heißt, diese anfängliche Kriegsbegeisterung ist gar nichts Ungewöhnliches. Die sehen wir also durchweg. Aber diese zu revidieren und dann den Burgfrieden aufzubrechen und sich klipp und klar als Gegner des Krieges zu positionieren, das ist schon ein Schritt, den leider die wenigsten vollziehen, der aber durchaus von etlichen gegangen wird. Und die haben dann natürlich auch mit entsprechenden Repressionen vor und nach der Revolution zu leben. Eisner geht den Schritt ja dann sogar so weit, dass er nach dem Krieg die einzige Möglichkeit zur Wiederherstellung eines echten Friedens darin sieht, die Wahrheit zu proklamieren, und die ist eben die deutsche Kriegsschuld. Und damit macht er sich ja dann auch sehr angreifbar und sehr unbeliebt, weil er das auch international erklärt, in Bern zum Beispiel dann, und dahingehend natürlich dann auch von der internationalen Presse aufgegriffen wird als einer derjenigen, die sich öffentlich dazu bekennen, dass Deutschland den Krieg verschuldet hat. Und gerade bei den heimkehrenden Soldaten, die natürlich mit dem Beginn der Deutschschutzlegende der Meinung sind, dass der Krieg gar nicht verloren wurde und die durch solche Erklärungen aber fürchten, schlechte Friedensbedingungen zu erhalten, da ist es natürlich ein Stachel im Fleisch. Und da wird Eisner dann auch sehr stark kritisiert dafür. Das merkt man dann auch beim Anstieg der Drohbriefe.
Also kann man sich so schon mal erklären, warum Kurt Eisner später vor allen Dingen ja ein großes Feindbild auch geworden ist, vor allen Dingen für nationalistische Kreise dieser Zeit. Da ist es sicherlich aber auch so, dass ja sein Mitwirken am Januarstreik 1918 da sicherlich ihn schon auch zu einer Hassfigur gemacht für alles, was auf der rechten Seite stand. Also er ist ja Mitbegründer gewesen der USPD in München, soweit ich weiß. Mhm. Und er hat sich eben an der Organisierung des Januarstreiks 1918 beteiligt, also einer der großen politischen Massenstreiks gegen den Krieg. Was hat denn da für eine Rolle gespielt? Wie kann man sich Kurt Eisner als Streikorganisator vorstellen?
Ja, man muss hier relativierend leider dazu sagen, dass der Münchner Januarstreik nicht so umfangreich war, wie das in anderen Städten der Fall war. Und das hängt auch damit zusammen, dass Eisner die Klientel der Streikenden nicht sofort erreichen konnte, weil er zwar in USPD-Kreisen durchaus sehr bekannt war und er war auch durchaus begabt als Redner, aber in München fängt der Streik etwas später an, vor allem weil sich MSPD und Gewerkschaftsvertreter nicht gleich einig sind, den Streik zu unterstützen. Das heißt, Eisner muss dann auch nochmal extra in die Fabriken und dort die Arbeiter direkt ansprechen, kann die dann letzten Endes auch überzeugen. Aber was jetzt die Menge der Teilnehmer angeht oder die Teilnehmerzahlen beziehungsweise auch die Durchschlagkraft dieses Münchner Streiks, ist der nicht zu vergleichen mit anderen Städten, also wie jetzt zum Beispiel Nürnberg, um in Bayern zu bleiben, oder dann eben Berlin. Also Eisner ist schon eine tragende Figur innerhalb der kritischen Masse in München, aber die ist nicht so stark aufgestellt wie in anderen Städten. Also obwohl die Munitionsarbeiterbetriebe ja durchaus da sind und die sich dann auch nach etwas Zögern am Streik beteiligen, muss man da doch relativieren. Also da hat Eisner die eigene Rolle vielleicht ein bisschen überschätzt. Da war dann das Votum der MSPD und der Gewerkschaften, also auch Gegenspieler Eisners, wird ja dann immer Auer sein, der versucht, ihm da doch gehörig den Kurs auch zu verderben manchmal, dass er wichtig ist, ja, aber eben nicht so wichtig, wie er gerne gewesen wäre in diesem Moment.
Der Januarstreik hat für ihn bedeutet, dass er dann ins Gefängnis gekommen ist, auch erstmal. Er ist dann im Oktober wieder freigekommen, weil er nachrücken konnte auf in den Reichstag quasi für die USPD. Und er ist dann, als im November eben die Revolution kommt, wir kennen ja die Geschichte von Kiel aus, wird da springt der Funke quasi über und dann überrollt die Rätebewegung das ganze Reich. Und nun ist Kurt Eisner in Bayern und er wird in der Situation zu demjenigen, der den Freistaat Bayern ausruft und auch an seiner Spitze steht als Ministerpräsident. Wie ist er denn in diese Position gekommen?
Ja, im Prinzip gab es mehrere Veranstaltungen in diesen 8. Novembertagen und vom 7. auf dem 8. November beziehungsweise nach einer Veranstaltung auf der Theresienwiese, was eine Antikriegsdemonstration ist, die nach Demokratisierung natürlich auch fragt, zieht dann Eisner mit anderen USPD-Vertretern erstmal durch die Kasernen. Die Soldaten werden überzeugt, die Revolution zu unterstützen. Dann entsteht praktisch ein provisorischer Nationalrat, der Eisner dann auch zum Ministerpräsidenten und Außenminister wählt. Also es ist alles etwas spontan, würde man sagen. Nicht überraschend, aber Eisner hat am 5. November, glaube ich, schon erklärt, dass die Revolution kommen wird. Jeder war in Erwartung, also man spricht da auch so von einem revolutionären Flirren in der Luft, das jeder wahrnehmen konnte und man hat praktisch nur noch auf den Startschuss gewartet. Man muss dazu sagen, die Revolution als solche sehr erfolgreich dahingehend, dass sie erstmal relativ gewaltarm ablief. Also es gab jetzt keine Schießereien in München oder dergleichen, das kam dann erst später mit der Radikalisierung. Und Eisner hat auch von vornherein klargemacht, dass, also in der Regierungserklärung, die dann am 15. November folgt, dass Wahlen kommen werden. Also er hatte von vornherein kommuniziert, dass die Nationalversammlung der Weg in die Demokratie sein wird, dass bis dahin allerdings Arbeiter- und Soldatenräte dann als durchaus Verwaltungsgremien die Arbeit aufnehmen. Das ist dann allerdings von Auer auch wieder als Innenminister widerlegt worden, der gesagt hat, die Arbeiter- und Soldatenräte haben nur beratende Funktion. Also im Prinzip gab es nach der Revolution drei Möglichkeiten. Man hätte also Nationalversammlung gewählt und dann eben Weimarer Republik. Man hätte ein reines Rätesystem haben können, das allerdings vielen zu radikal war und ja, russisch angehaucht war, sage ich mal. Man hätte aber auch eine Kombination aus beidem haben können. Also sprich parlamentarische Demokratie mit Räten als beratende Gremien für bestimmte Arbeiter bzw. Bevölkerungsschichten. Ja, und dieser Streit, darüber wird dann auch die Radikalisierung laufen. Wobei Eisner am liebsten gewesen wäre, eine Kombination aus beidem. Also er hat die Demokratie als solche schon gewünscht und auch gefordert, aber er hatte sich dieses Räteelement wesentlich stärker vorgestellt als vielleicht die Vertreter von MSPD und natürlich die Konservativen lassen wir hier jetzt mal ganz außen vor.
Nun ist ja der Konflikt oder die Konflikte, die in dieser Zeit da lagen, die Konfliktkonstellationen sind ja in einer bestimmten Weise entschieden worden. Erst dadurch, dass eben im April 1919 die Räterepublik für Bayern ausgerufen wird und diese Räterepublik aber ja innerhalb kürzester Zeit auch niedergeschlagen wird. Da kann man jetzt sehen, dass diese Ereignisse ja eigentlich alle nach dem Tod von Kurt Eisner stattfinden. Wie ist es denn dazu gekommen? Also Kurt Eisner ist ermordet worden am 21. Februar. Februar 1919. Was ist denn der Kontext dieses Mordes?
Also der Kontext dieses Mordes ist, dass er von einem adeligen Monarchisten, Anton Graf von Arco-Valley, erschossen wird auf dem Weg zum Landtag, wo er gerade nach der Wahlniederlage im Januar, USPD hatte ja nur 2,5% mit einigen Spitzen in industriellen Gebieten Bayerns, die sie durchaus errungen hatten, aber insgesamt konnte man auch vor allem die Landbevölkerung nicht überzeugen. Also die hatten bayernweit 2,5%. Und Eisner ist in dieser Situation dann natürlich zum Rücktritt gezwungen, ist auch schon auf dem Weg, das zu tun, hat die Rücktrittserklärung in der Tasche, die ist auch noch überliefert. Da steht dann also drin, dass er sich dem demokratischen Urteil beugt. Auch wenn er es für schade hält, dass das Räteelement nicht weiter gestärkt worden ist. Und auf dem Weg zum Landtag wird er eben erschossen. Also da gibt es auch etliche Verschwörungstheorien. Die Ordonnanzen liefen vor ihm, nicht wie eigentlich vorgesehen hinter ihm. Es gab keine ordentliche Tatortuntersuchung durch die Behörden. Und in der Vernehmung des jungen Täters wird dann auch viel mit Suggestivfragen gearbeitet. Ob da jetzt tatsächlich eine Verschwörung vorliegt oder nicht, also ich würde eher sagen nein. Arco-Valley hat eben auf Eisner gewartet, war kein Mitglied der Thule-Gesellschaft, also das taucht auch immer so ein bisschen auf. Er wäre da in diesem Spektrum unterwegs gewesen. Tatsächlich kann man davon ausgehen, dass es ein radikaler Einzeltäter ist, der eben Monarchist war. Und da Eisner die Monarchie ja praktisch abgeschafft hat, wurde er hier zum Opfer. Sicherlich spielt Antisemitismus eine Rolle, aber das wurde im Fall Eisner sowieso sehr stark bemüht. Er wurde immer als landfremder Jude dargestellt, der Bayern irgendwie in ein zweites Russland verwandeln wollte. Also das Narrativ des fremdländischen russischen Agenten schwang da immer mit. Das kennen wir aber auch von anderen Revolutionären, also Anton Weibel, der zum Beispiel in Würzburg die Räterepublik ausgerufen hat, der wurde oder stand im Verdacht, ein russischer Agent zu sein, weil er einen schwäbischen Dialekt hatte, was für die Leute dort, also Schwäbisch wurde gleich mit Russisch identifiziert. Ist auch abenteuerlich, aber es war eben Eisner, der die Revolution personifizierte. Und wenn jemand gegen die Revolution und eben das damit verbundene Ende der Monarchie war, dann war Eisner der, der die Monarchie auf dem Gewissen hatte und der dafür eben in diesem Attentat bestraft werden sollte.
Ich würde abschließend gerne ja nach einem Vermächtnis Kurt Eisners fragen, in dem Sinne, wie seine Ideen vielleicht weitergewirkt haben in der Weimarer Republik, vielleicht auch darüber hinaus, inwiefern hat dann auch eine Kurt-Eisner-Rezeption nach seinem Tod eingesetzt?
Ja, Kurt Eisner ist schwierig. Also er war zu Lebzeiten schon relativ isoliert. Forschungstechnisch muss man sagen, ist Eisner durchaus unterforscht. Es gibt eine sehr gute Biografie von Bernhard Grau. Wie gesagt, also das Biografieprojekt, was ich selber momentan verfolge, sollte diese Biografie auch gar nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. In den Feldern, wo bisher weniger über Eisner gearbeitet worden ist. Aber er wurde immer etwas stiefmütterlich betrachtet in der Forschung. Viele haben gesagt, ja, das war ein Spinner, der ein Künstler, der kein Politiker sein sollte, ein Träumer. Ich selber würde sagen, Eisner war durchaus revolutionär, unvollendet dahingehend, dass man ihm selber nicht mehr erlaubt hat, die Sache politisch entsprechend zu beenden. Er war aber auch ein Realist dahingehend, dass er verstanden hat, dass bestimmte Faktoren notwendig sind, eben wie die Bildung, über die wir schon gesprochen haben, um die Positionen der Arbeiterschaft oder des Klientels, das die SPD eigentlich vertreten sollte, zu verbessern. Träumer war er schon ein bisschen auch, er hat manchmal viel zu viele Projekte gleichzeitig bearbeitet, manche sind dann auch nie fertig geworden. Ich nenne dann immer so als Beispiel einen Kriminalroman, den er schon in relativ jungen Jahren angefangen hat zu schreiben, von dem es nur eine Seite gibt, beziehungsweise die Überschrift, weil er dann nie weiter daran gearbeitet hat. Und so bleiben immer wieder Projekte liegen. Aber so als roter Faden zieht sich durch sein Leben doch der Versuch, die Bildung hochzuhalten und kulturelles Wissen zu vermitteln und das aber als Instrument zur Stimulation für ein besseres Verständnis, ein besseres Begreifen von Sozialismus und auch den Werten, die mit Sozialismus verbunden sind. Wenn man nach dem Vermächtnis Eisners fragt, würde ich immer sagen, Ehrlichkeit in der Politik und auch die Gewährung von Freiheit. Also was Eisner nie gemacht hat, war die Unterdrückung der Presse zum Beispiel. Obwohl ihm das viele nahegelegt haben, auch in den Monaten, wo es immer heftiger wurde mit der Kritik an seiner Person und den Gerüchten, hat Eisner immer gesagt, er selbst hat mit der Zensur im Ersten Weltkrieg immer wieder gehadert und hat auch aufgrund der eigenen Erlebnisse zuvor, also Majestätsbeleidigung und so weiter, erfahren, was es heißt, wenn Presse unterdrückt wird oder freie Meinung unterdrückt wird, und hat immer darauf hingewiesen, dass das Teil der Demokratie ist und dass man auch Meinungen, die unterschiedlich sind, akzeptieren muss. Man muss sie jetzt nicht teilen, aber man muss sie doch offen und ehrlich miteinander diskutieren. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Aspekt bei Eisner, dass man also aufeinander zugeht. Und er hat ja immer versucht, unterschiedliche politische Strömungen, sei es jetzt auch nur im sozialdemokratischen Spektrum, zu vereinen, beziehungsweise in eine Richtung gemeinsam zu lenken. Und das würde ich schon als Vermächtnis auch sehen. Also diese durchaus manchmal pragmatische Haltung zur Politik, also dass man sich über Richtungsstreitigkeiten hinwegsetzen muss, um das Wohl möglichst vieler Menschen zu gewährleisten oder zu erreichen.